Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie ganz herzlich. In der Reihe Lesungen hören Sie heute die 5. Folge von Satya Sai Baba, sein Leben, Satyam, Shivam, Sundaram. Wir bringen Auszüge aus dem 2. Band dieses Werkes von Professor Kasturi. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Wenn wir uns mit der Lebensgeschichte von Sri Satya Sai Baba befassen, erkennen wir, dass sein Leben ausschließlich im Dienste der Menschheit stand. Er verströmte seine göttliche Liebe an alle ohne Unterschied der Rasse, der Religion, des Status und so weiter. Er erklärte: Die Welt ist meine Wohnung. Auch die, die mich leugnen, sind mein. Ruft mich mit irgendeinem Namen. Ich werde antworten. Macht euch irgendein Bild von mir, so werde ich mich vor euch zeigen. Er antwortet auf das Rufen, die Bitten und Gebete aller Menschen. Er ist unter uns erschienen in menschlicher Gestalt. Er ist gekommen, um die gesamte Menschheit zurück zu Gott zu geleiten. Tausende, ja Millionen sind unterwegs auf dem Bergpfad, wundersam fasziniert und angezogen von der höchsten Macht, der ewigen Weisheit und der unumschränkten Liebe des Gauri Shankara, der Bhagavan ist. Auch in der heutigen Folge begleiten wir Bhagavan Sri Satya Sai Baba auf seinen Reisen durchs Land. Wir sind Zeuge der großen, der heiligen Freude aller, die seinen Darshan erfuhren und seine aufrüttelnden, tiefgreifenden Ansprachen hörten und wie er alle in seine unendliche Liebe einbezog.
Jeder, der ein Buch über Baba schreibt, fühlt sich dabei etwas unsicher, denn Baba erklärt: Ich brauche keine Publizität. Was erlaubst du dir zu schreiben? Was weißt du denn über mich, wenn ich fragen darf? Heute sagst du über mich dies und morgen jenes. Dein Glaube ist noch nicht gefestigt. Du preist mich, wenn alles gut geht, und beschimpfst mich, wenn es anders kommt. Du fällst von einem Extrem ins andere. Ja, ich weiß herzlich wenig über das Mysterium Baba. 20 Jahre ständiger Nähe und dauernden Umgangs haben nicht vermocht, den Schleier zu zerreißen, durch den er nur schemenhaft erkennbar ist. Baba sagt: Sei ehrlich, sprich nur über deine wirkliche Erfahrung. Verzerre sie nicht, übertreibe nicht, verfälsche sie nicht. Ich kann nur versuchen, mich an diese seine Anweisung für uns zu halten. Wenn du mich annimmst und mit Ja antwortest, so sage ich Ja, Ja, Ja. Wenn du mich verleugnest und Nein sagst, so antworte ich Nein. Komm hierher, mache deine Erfahrung und finde zum Glauben. Das ist der richtige Weg, von mir Gebrauch zu machen. Das war der Grund, warum er mir erst 1966 grünes Licht gab, seine Biografie zu schreiben, obwohl er mich schon 1948 damit beauftragt hatte. Denn erst dann hatte ich Erfahrungen gemacht und zum Glauben gefunden. Nachdem ich vorher 30 Jahre lang hämische Kritik an den Dummheiten sozialer und religiöser Führer geübt hatte. Der Hohn, mit dem ich über solche Leute schrieb, kam von meiner Abneigung gegen Wunder. Und das war auf meine Verbindungen zur Ramakrishna-Mission zurückzuführen. Baba sagt dazu: Manche Leute halten sich an die Äußerung von Ramakrishna Paramahansa, dass die Siddhis oder besonderen Kräfte, die durch spirituelle Übungen erworben werden, nur Hindernisse auf dem Weg des Schülers Sadaka darstellen. Und sie sind es auch tatsächlich, denn er könnte durch diese Siddhis fehlgeleitet werden. Er muss also unbeirrt weitergehen, ohne sich darauf einzulassen. Sein Ego bläht sich sonst auf, sobald er den Versuchungen dieser Kräfte nachgibt. Dieser Rat ist sehr wichtig und jeder Aspirant muss ihn beherzigen. Der Fehler liegt aber darin, mich mit einem Sadaka oder Aspiranten gleichzusetzen, also den Sucher und sein Ziel. Alles, was ich tue, gehört zu Wesen und Natur eines Avatars. Zyniker mokieren sich, ohne Kenntnis zu besitzen. Wenn ihr die Shastras, heilige Schriften, in euch aufnehmt, wird sich euer Blick schärfen. Oder aber ihr solltet euch um direkte Erfahrung bemühen. Und zur Klarstellung, was er damit meint, dass ein Avatar erscheint, um zu befreien und zu offenbaren, sagt er: Ich kenne die Umtriebe eures Herzens, seine Bestrebungen, die Wellen und Strudel. Aber ihr kennt mein Herz nicht. Ich antworte auf den Schmerz, den ihr erleidet, die Freude, die ihr fühlt. Denn ich bin in jedem Herzen. Das ist mein Tempel, in dem ich wohne. So schwer es auch ist, über ihn zu schreiben, so sehr sich die Feder sträuben mag, es müssen die großen Ereignisse festgehalten und die Umrisse gezeichnet werden, so klar, wie er sie mir gezeigt hat. Am 13. Dezember 1964 besuchte Baba Kalahasti von Venkatagiri aus. Am 17. Dezember besuchte er den Vyasashram in Yerpadu, nahe bei Kalahasti, von wo aus der verstorbene Malayala Swami seinen heiligen Dienst versehen hatte, indem er die Lehre des Nicht-Dualismus, Advaita, und ihre universelle Botschaft verbreitete. Baba sagte dazu: Der Malayala Swami führte jeden, der zu ihm kam, und die Tausende, mit denen er zusammentraf, dahin, dass sie die Größe und Herrlichkeit der Realität hinter dem Unwirklichen erahnen konnten. Er selbst kannte sie aus eigenem Bemühen und durch Sadhana. Vimalananda, Der Mönch, dem dieser bedeutende Ort der spirituellen Übung und der Gelehrsamkeit unterstand, hielt sich für viele Monate als Bewohner in Prashanti Nilayam auf, ehe er nach Benares an die Universität ging, zum Zwecke weiterführender Studien des Sanskrit. Während seines Aufenthalts in Prashanti Nilayam dichtete er eine Sammlung von Versen und gab sie Baba in die Hand. Als sein Guru, der bekannte Malayaswami, der in ganz Andhra Pradesh und in vielen Nachbarstaaten verehrt wird, in die Ewigkeit einging, hatte sich Vimalananda Baba zugewandt und um Führung gebeten. Es war sein Wunsch gewesen, durch seine göttlichen Hände für das klösterliche Leben geweiht zu werden. Baba aber trat nicht zwischen ihn und seinen Guru, vielmehr bestand er darauf, dass er das neue Amt übernehmen sollte, wie es schon der Wunsch von Malayala Swami gewesen war. Die Atmosphäre des Ashram, die noch die Herrlichkeit von Vyasa atmet und auch an die Prüfungen und Bedrängnisse des Heiligen erinnert, den Tausende in Andhra Pradesh zu ihrem Lehrmeister erkoren hatten, in der noch Rezitationen vedischer Hymnen nachklingen und in der noch die heißen Diskussionen über Sinn und Zweck des Daseins gegenwärtig sind, diese Atmosphäre muss wohl Baba veranlasst haben, über seine Mission und Botschaft etwas zu enthüllen. Meine Aufgabe besteht nicht nur darin, zu heilen, zu trösten und einzelnen Schmerz und Elend zu nehmen. Das ist nur etwas Beiläufiges. Meine Hauptaufgabe ist die Wiederaufrichtung des Vedanta und der vedantischen Lebensführung in Indien und in der Welt. Zu den Schülern der Sanskrit-Schule sagte er: Wetteifert mit anderen darin, wie schnell ihr seid auf dem Pilgerpfad zu Gott. Wachst auf in Selbstzucht und Disziplin. Das Land braucht solche Kinder, nicht wohlbelesene, aber undisziplinierte Bürger, die die Gesellschaft durcheinander bringen. Baba hatte auch Worte der Anerkennung in Penukonda bereit, wo er im Februar 1965 die Feierlichkeiten des Tags der Schule eröffnete. Die Studenten des ganzen Landes hatten sich einer Bewegung zum Protest gegen die Regierungspolitik angeschlossen, nach welcher Hindi als Gesamtsprache eingeführt werden sollte. Gerade an diesem Tag der Schulfeierlichkeiten erreichten die Unruhen in der ganzen Umgebung der Stadt ihren Höhepunkt. Aber die Studenten von Penukonda verweigerten sich. Sie konzentrierten sich auf die Feiern und errangen damit Babas Gunst. Baba erklärte ihnen: Die Liebe, die ihr euren Eltern schuldet, die sich auf den Feldern bei Sonne und Regen abmühen, damit ihr es hier bequem habt, muss zurückgezahlt werden, durch vertieftes und ernsthaftes Studium. Alle anderen Schulden kommen erst danach, sogar die Verpflichtung gegenüber eurem Heimatland und eurer Muttersprache. Ich finde, ihr seid euch dessen bewusst und bleibt ruhig und gefasst, während um euch herum der Sturm tobt. Im Februar fand ebenfalls der Einweihungsritus Upanayanam für 450 Jungen in Prashanti Nilayam statt. Sie werden heute in meine Armee aufgenommen, sagte Baba. Das Upanayanam, zum Guru oder Lehrmeister gebracht werden zur spirituellen Erziehung, ist ein bedeutendes Ereignis im Leben von Brahmanen, Kshatriya und Vaishya-Jungen. Es war ein großartiger Anblick, diese vielen gescheiten Jungen an der Schwelle eines neuen Lebens zu sehen, neugeboren sozusagen, die wie ihre Vorfahren an den Ufern heiliger Flüsse sich zur Gültigkeit des Dharma bekannten, welches das Universum erhält. Es war ein Ansporn, ihre Weihe mit dem heiligsten der vedischen Mantras, dem Gayatri, mitzuerleben. Es ist dies ein Gebet an das Licht, das die ganze Schöpfung durchdringt und Dunkelheit, Unwissenheit und das Böse vertreibt. Ein Sakrament, das schnell aus der Mode gekommen war, angesichts des Flitters des amerikanischen und englischen Gesellschaftslebens, ist damit von Baba wieder an seinen vorrangigen Platz in der Ausbildung dieser Jugendlichen gestellt worden. Shivaratri folgte bald darauf. In Baba leuchtet an diesem heiligen Tag Shiva auf, und seine Vorträge legen eine deutliche Betonung auf Erkenntnis, Jnana, und die Notwendigkeit, diese zu erwerben. Wünscht euch von Maheshwara die Gabe der Erkenntnis, sagen die Shastras. Die Rishis kreuzten diese Tage im Kalender an für Weihe und Hingabe. An Shivaratri findet das Wunder aller Wunder statt, wenn ein Linga in seinem Körper erschaffen wird und aus seinem Mund heraustritt. 1955 beobachteten 15.000 bis 18.000 Menschen dieses einzigartige feierliche Ereignis in tiefem Schweigen und in Spannung, ihre Augen fest auf die einsame, strahlende Gestalt auf dem Podest geheftet. Die Spannung wuchs ihrem Höhepunkt entgegen, als ein glänzend glatter, durchsichtiger Linga aus seinem Mund hervortrat, mit seinem grünen Leuchten fast die Augen blendend, ein Symbol von etwas zu Grenzenlosem, zu Umfassendem, als dass unser kleiner Verstand es begreifen könnte. Sein grüner Glanz rührte uns zu Tränen der Freude und Dankbarkeit. Es sprach zu uns von der Schönheit und dem Licht, das in allem wohnt, im sternenübersäten Himmel wie im Menschenherz. Nach Shivaratri war Baba 2 Wochen lang damit beschäftigt, sich den Kranken, den Alten, den Behinderten in Gnade zuzuwenden, wie auch vielen, die er seiner unmittelbaren Zuwendung bedürftig fand, der leiblichen, geistigen oder spirituellen Wiederherstellung. Danach fuhr er nach Kakinada im Godavari-Delta, wo die Verehrer seines früheren Körpers, der Shirdi zum Heiligtum machte, einen Tempel gebaut hatten, den er einweihen wollte. Die Versammlung in Kakinada war beängstigend groß, die Straßen waren dicht gefüllt und die Dächer quollen über von eifrigen Zuschauern. Die Veranstalter waren besorgt, denn die Häuser waren für solche schweren Lasten auf den Dächern nicht gebaut. Doch Baba versicherte ihnen, es werde nichts geschehen. Er schaute in die Runde und bemerkte dann: Das genügt, um die Sicherheit aller Männer, Frauen und Kinder zu gewährleisten. Während seines Vortrags sagte Baba: Ihr braucht keinen Tempel zu bauen für jeden neuen Namen, mit dem ihr Gott anruft, oder für jede neue Form, die er, wie ihr glaubt, angenommen hat. Ihr könnt ihn überall und jederzeit anrufen. Die alten Tempel sind durchdrängt mit der Frömmigkeit und den Gebeten von Generationen echter Bhaktas. Es wäre falsch, wenn ihr das Kapital nicht nutzt, das sich auf diese Weise dort angehäuft hat. Von Kakinada fuhr Baba zu einem kleinen Dorf namens Sampara, etwa 20 Meilen weiter. Obwohl mehr als 750 Meilen von Prashanti Nilayam entfernt, glich dieses Dorf einem lieblichen Garten, in dem die Verehrung für Baba in voller Blüte stand. Seit einer Reihe von Jahren schon waren Gruppen von 50 oder 70 oder sogar 100 Männern und Frauen auf Pilgerfahrt nach Prashanti Nilayam gegangen und waren wochenlang dageblieben, um sich mit Glauben und Disziplin vollzusaugen. Jedes Haus im Dorf, jede Heimstatt war ein reines, duftendes Prashanti Nilayam für sich, mit der Om-Rezitation, mit Bhajan-Singen, mit der ständigen Wiederholung des Namens Gottes, Namasmerana, als den Pflichten, um die herum das tägliche Leben sich gruppierte. Kein Wunder also, dass alles beflaggt und geschmückt war. Die Dorfbewohner sorgten jedes Jahr für die Darstellung der Bhagavata, eine Veranstaltung, die sich über Monate hinzog, und so sahen sie in dem Meister, der zu ihnen kam, den Herrn, dessen Flöte das Universum mit lieblicher Melodie erfüllte. Es war wie ein bewegender Kommentar zur Bhagavata, den wir erlebten, als wir Baba nach Sampara begleiteten. Wir konnten in den Gesichtern des einfachen Landvolks, das vom Pflügen der Felder über Gräben und Zäune zum Wagen Babas strömte, die Glut wiederfinden, die die Herzen der Kuhhirten von Brindavan erfüllt hatte. Das Dorf schwelgte in heiliger Freude. Baba sagte zu der Versammlung, »Ihr habt mein Kommen 6 lange Jahre herbeigesehnt. Deshalb bin ich nun gekommen, um euer Herz zu erfreuen.« Er warnte sie vor den Versuchungen, die vom Trubel der Städte und Großstädte ausgehen. Dort sind die Menschen streitsüchtig, habgierig und grausam geworden. In den Städten nehmen Sprache, Gewohnheiten und Ansichten der Leute vulgäre Züge an. Der Mensch ist dort wie ein Tier, das gehätschelt wird und dabei seiner Wildheit freien Lauf lassen darf. Die göttliche Herkunft des Menschen gerät in Vergessenheit über all der Hast und Sorge im Kampf um Besitz und Pomp. Lernt dort zufrieden zu sein, wo ihr seid. Zieht nicht in die Städte in der Hoffnung auf Glück und Zufriedenheit. Dies sind innere Schätze, nicht äußere Errungenschaften. Baba hat diesen Rat in allen Dörfern erteilt, die er besuchte. In Satyavada, wohin er auf dieser Fahrt später kam, sagte er, Demut und Ehrerbietung schwinden schnell in den Städten, Überheblichkeit und Verächtlichkeit nehmen Überhand. Die Furcht vor der Sünde ist vergangen, der Stadtbewohner hat keinen Glauben mehr an Gott oder seinen Mitbruder. Aber in den Dörfern, da sind diese Tugenden noch lebendig. Demut, Ehrerbietung, Abscheu vor der Sünde, Glaube an den Sieg der Wahrheit und die Macht der Tugend, an die Existenz eines allgegenwärtigen Zeugen. Von Kakinada begab Baba sich nach Pitapuram, wo sich eine riesige Menschenmenge mitten in den Ruinen einer alten Befestigung versammelt hatte. Diese Mauern und Türme waren einst das Symbol von Macht und Stolz. Jetzt sind sie nur noch eine beklemmende Erinnerung an die Zerbrechlichkeit und Flüchtigkeit des Glücks, sagte Baba. Diese riesigen Mauern lehren euch, dass die Zeit der größte Eroberer ist. Yela Manchili, ein Dorf an der Grenze des Vishakhapatnam-Distrikts, war der nächste Ort, dem Babas Gunst zuteil wurde. 50.000 Menschen hatten sich als Zuschauer und Zuhörer versammelt, die die kostbare Botschaft nach Hause tragen wollten. Ich will von euch keine Blumen, die welken, keine Früchte, die verfaulen, keine Münzen, die schon jenseits der Grenze nichts mehr wert sind. Gebt mir den Lotus, der in eurem Manasa Sarovara blüht, in den klaren Wassern eures inneren Bewusstseins. Gebt mir die Frucht eurer Frömmigkeit und beständigen Selbstzucht, bat er. Baba kam dann ins Delta des Godavari-Flusses, das Kuna Simha, wie man es nennt, die Region, von der Baba sagt, sie sei die Heimat der traditionellen Gelehrsamkeit in den Veden und Shastras, das Ursprungsland gelehrter und vielseitiger Pandits aller Richtungen der alten Lehren. Und dementsprechend richtete er seine Vorträge in Amalapuram, dem Mittelpunkt des Delta-Gebiets, an die Vertreter der alten Kultur und Hüter der vedischen Lehre. Etwa 300.000 Menschen füllten die Stadt Amalapuram, als Baba sich dort aufhielt. Mit Autos und Booten, mit Bussen und Ochsenkarren, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zogen sie herbei, um seinen Darshan zu erhalten und die Botschaft der Freude und Stärkung zu holen. Baba gab Darshan jedes Mal, wenn die Menschenmenge auf den Straßen vor seiner Aufenthaltsstätte zu groß wurde. Er sprach ungefähr jede Stunde 10 bis 15 Minuten lang zu der Versammlung, um den Ansturm der auswärtigen Besucher auf die begrenzten Versorgungsmöglichkeiten der Stadt etwas zu mildern. Trotzdem gerieten die abendlichen Zusammenkünfte zu Massenveranstaltungen. Baba sagte, ihr seid zu Hunderttausenden aus allen Dörfern und Städten in weitem Umkreis herbeigekommen und habt Zeit und Geld aufgewendet und große Anstrengungen auf euch genommen. Nehmt diese Lehre von hier mit, wenigstens so viel von all den Stunden eures Zuhörens. Bindung verursacht Leid und Loslösung bringt Freude. Er erwähnte auch, dass die Pandits den Schlüssel besitzen, um den Schatz der Loslösung zu öffnen. Zum Glück gibt es einige Pandits in dieser Gegend, die den Glauben an diesen Schlüssel bewahren und die gelassen bleiben angesichts von Gewinn oder Verlust, Ruhm oder Schande. Sie sind ganz unauffällig und deshalb findet ihr keinen Hinweis auf sie in der Zeitung. Keiner macht sich ihretwegen Sorgen, sie selbst belästigen niemanden. Die Leute wissen heutzutage mehr über Filmstars als über die Weisen und Heiligen, die unter ihnen leben. Baba ist gerührt von der Liebe, die ihm aus den Hunderttausenden von strahlenden Gesichtern entgegenströmt, die von unbeschreiblicher Freude erfüllt sind, wenn er Darshan gewährt. Er pflegt zu sagen, ich möchte diesen Austausch von Ananda, von euch zu mir und von mir zu euch, nicht dadurch stören, dass ich jetzt eine Ansprache halte. Es scheint mir dies eine gute Entschädigung für all eure Mühe und euer Verlangen zu sein. In Amalapuram sagte er, ich verstehe die Tiefe eurer Liebe. Ihr habt Schlaf, Ruhe und Nahrung geopfert, um einen Platz zum Hinsetzen gekämpft, um einen Schluck Trinkwasser, einen Fleck im Schatten. Ihr seid in Scharen aus euren Dörfern gekommen, wie Ameisen aus ihren Hügeln, die zum Sonnenlicht, zum Zucker strömen. Ihr habt den Hunger nach Gott, den Durst nach spirituellem Licht. Von Amalapuram begab Baba sich nach Rajamandri, nahe der Stelle, wo der geniale Sir Henry Cotton einen Damm am Godavari-Fluss gebaut hatte, um die reißenden Fluten zu bändigen und das riesige Flussdelta zu Ackerland zu machen. Dies war vor etwa 100 Jahren. Die Bewohner des Delta-Gebiets sind Sir Henry für seine Ingenieurkunst und Voraussicht so dankbar, dass sie das Dammgebiet als heiligen Ort verehren, wo ein Bad eine ebensolche kultische Bedeutung hat wie an einer Stelle, die zum Beispiel durch einen vedischen Heiligen geweiht wurde. Rajamandri oder Rajamahendravaram, wie es die Bewohner nennen, steckt voller historischer Bezüge, kultureller Überbleibsel und religiöser Feierlichkeiten. Baba erreichte die Stadt noch rechtzeitig zu den Opferritualen eines dreitägigen Opferfestes, Yajna, das Anhänger im Tempel von Vishveshwara, dem Herrn des Universums, veranstalteten. Baba schritt gelassen durch die Korridore des Tempels. Er blickte in den Altarraum der Gefährtin, der Shakti, der personifizierten Gnade, Annapurna, der Spenderin von Anna oder Lebenskraft für das gesamte Universum. Er sah das steinerne Abbild und bemerkte, sie nährt die ganze Gemeinschaft aller Lebewesen. Sie selbst aber ist arm, sie hat keinen Nasenschmuck. Bei diesen Worten bewegte er seine Hand und siehe da, ein großer strahlender Diamantring hatte sich in seiner Hand geformt. Er wurde dann an die Nase der Statue geheftet. Baba gibt das Amrita, den Nektar, den er materialisiert, an alle Anwesenden. Unterschiede im Besitzstand, in Gelehrsamkeit oder Kastenzugehörigkeit verschwinden vor dem Licht seiner Gnade. Alle sind seine Kinder. In seinen Vorträgen verteilt er das Amrita der Lehren der Upanishaden an alle, die zuhören können, in einem eingängigen, einfachen, erzählenden Stil. Einige unter euch mögen fragen, warum solche großen Wahrheiten vor diesen riesigen Versammlungen ausbreiten, Wahrheiten, die besser nur in das Ohr eifriger Gottsucher geflüstert werden sollten. Ich weiß, dass es davon viele gibt. Sie werden die Wahrheit wie einen Schatz hüten, darüber nachgrübeln und sie anwenden, wenn sie gebraucht wird. Sie werden dann sagen, ach, Baba hat uns das in Rajamandri erzählt. Und das wird ihnen Stärke verleihen. Nichts, das erfahren wird, geht verloren. Es wird den Lauf der Dinge formen, es wird Haltungen und Gewohnheiten verändern, es wird Situationen klären und bereinigen. Es war da auch ein Vater mit seinem Sohn als Zuhörer. Der Sohn war ein glühender Gottsucher. Er sah, er hörte, er nahm in sich auf. Als er nach Hause kam, war in ihm kein anderer Gedanke als der an Gott. Er widmete jeden Augenblick seines bewussten Lebens Gott. Der Vater war stolz auf seinen Sohn und war glücklich, dass dieser auf seinem Weg zu Gott bestärkt worden war. Wenige Monate später starb der Sohn, in vollendetem Frieden mit dem Namen Babas auf den Lippen und seiner Gestalt vor dem inneren Auge. Der Vater war in seinem Sadhana in gleicher Weise so gefestigt, dass er an Baba schrieb: Mein Sohn hatte ein glückliches Ende. Er wollte nichts anderes als die Vereinigung mit Gott. Wie froh bin ich, dass er ein solches Leben hatte und einen so beneidenswerten Tod. Beim Hindu Samaj in Rajamandri übernahm Baba den Vorsitz über eine Versammlung, die zur Ehrung von drei bekannten Pandits, Mitgliedern des Zentralkomitees der Akademie der vedischen Gelehrten, zusammengerufen worden war. Werdet euch eurer Krankheit bewusst und dann strebt Heilung an. Geht zum Arzt. Nehmt die Medizin, folgt der Diät, die er verschreibt. Das ist der einzige Weg, um wieder gesund zu werden. Diese Pandits und andere Männer wie sie kennen die Heilmethode, die euch frei machen kann, sagte er. Baba besuchte die Dörfer Kadali und Rasola im Delta und fuhr dann weiter zum Dorf Satyavada, wohin ihn der Herzenswunsch des Landvolks zog. Die Häuser dort haben dicke, hohe Lehmmauern um sich herum, und deshalb konnte Baba den Tausenden, die die engen, gewundenen Gassen füllten, keinen Darshan gewähren. Weil er aber das Verlangen der Menge hinter der Mauer spürte, ließ er eine Leiter herbeiholen, ein schmales Ding aus Bambus mit 8 waagerechten Stäben als Sprossen. Er stieg hinauf und setzte seinen Fuß auf die schmale Mauerkante. Dort stand er, sichtbar gegen den Himmel in der heißen Sonne, um den Menschen den ersehnten Darshan zu gewähren. Ich habe ihn die geländerbewehrten Umfriedungen von 2-stöckigen Bungalows und das Dach seines Autos besteigen sehen, um der begeisterten Menge Darshan zu geben und ihren Eifer zu belohnen. In Bombay lief er am Geländer des Gwalior-Palastes entlang, in Kurnoi stand er auf der schmalen Plattform auf der Spitze eines Bogens, in Budili stand er auf dem Dach eines Fiat in der heißen Sonne, damit mehr Leute ihn sehen und ihr Verlangen stillen konnten. Aber dieses geschwinde Ersteigen der Bambusleiter an der Lehmwand, diese erhabene Haltung oben auf der Mauer, wird für immer in meiner Erinnerung erhalten bleiben, als leuchtendes Beispiel seiner Gnade. Und dann die Ansprache, die dieses Meer von Gesichtern von Baba gleichsam wegtrank. Ach, sie war wie ein Strom von Nektar. Ihr wacht auf mit dem Hahnenschrei und legt euch schlafen, wenn die Vögel den Kopf ins Gefieder stecken. Ihr schuftet in der Sonnenhitze, werdet nass bei Regen, stapft durch den Schlamm, arbeitet mit Mist und Erde, um Nahrung und Kleidung zu schaffen für eure Verwandtschaft und selbst für die, die euch zürnen und missachten, die Nutzen ziehen aus eurer Unkenntnis der Gebräuche der Welt. Aber ist dies alles? Sind damit alle menschlichen Pflichten erfüllt? Ist dies das Ziel des Kampfes durch die Äonen, der euch diese menschliche Gestalt bescherte? Lasst das fruchtbare Feld nicht brach liegen, überwuchert von Disteln und Dornen. Pflügt euer Herz mit guten Taten. Bewässert es mit dem Strom von Prema, Liebe. Sät die Saat des Namens des Herrn. Reißt das Unkraut der Habgier aus. Seht die Frucht wachsen. Umgebt sie mit dem Zaun der Disziplin. Und freut euch, wenn die Blume des Dhyana blüht und das Korn der Glückseligkeit geerntet wird. Von Satyavada fuhr Baba nach Repale und weihte dort im Tempel das Marmorstandbild seines früheren Körpers ein. Die riesige Schar der Pilger versank in seiner Gegenwart in vollkommenes Schweigen, als er Darshan gab. So ein Ereignis muss man erlebt haben, um es glauben zu können. Und Baba sprach über Stille. Das Krokodil lebt glücklich und ungestört und ist unbesiegbar im tiefen Wasser des Sees oder Flusses. Wenn es an Land klettert, wird es zur Zielscheibe, zum Spielzeug des Menschen. Die Tiefen sind eure Zuflucht, euer Kraftquell. Haltet euch nicht im seichten Wasser oder auf dem Sand auf. In der Tiefe findet ihr die Stille, in der ihr mit Gott sprechen könnt. Bald darauf kehrte Baba nach Prashanthi Nilayam zurück. Danach hielt er sich in Bombay auf, wo er am 6. Juni zu seinem zweiten Besuch eintraf. Wirklich, er war in Bombay. Mir fehlen die Worte, um das Ereignis zu beschreiben, schreibt Honorable Shri P. K. Savant, Minister in der Regierung von Maharashtra und viele Jahre lang Vorsitzender des Shirdi Sai Baba Samstan. Ein vorzüglich organisiertes Treffen wurde am folgenden Tag in der Shanmukhananda-Halle in Matunga abgehalten. Es war ein Anblick für Götter, schreibt Shri Savant. Es war der bedeutendste Tag in meinem Leben. Am gleichen Tag weihte Baba die Maharashtra-Niederlassung der Vedischen Akademie ein. Baba sagte dabei, die gegenwärtige Krise in der menschlichen Geschichte könne abgewendet werden, indem den ewigen Werten wieder Geltung verschafft werde, die dieses Land seit Generationen repräsentiert hat. Am folgenden Tag fand ein Treffen des Komitees der Akademie statt. Als ein Mitglied ein von ihm selbst verfasstes Gedicht verlas, betitelt Navaratnamala, die Girlande der neuen Juwelen, sprach Baba über Edelsteine, falsche und echte, und unter diesen über den Diamanten. Er sagte, wenn der Geist sterbe und alle Umtriebe zur Ruhe kämen, dann würde der Mensch zu einem noch wertvolleren Juwel, genannt Diamond, unübersetzbares Wortspiel im Englischen. Diamond ist gleich Diamant einerseits und Diamond andererseits, was so viel bedeutet wie Sterben bzw. Auslöschung der Gemütsregungen. Baba kehrte im Auto nach Bangalore zurück, mit einer Fahrtunterbrechung von wenigen Stunden in Pandapur, dem heiligen Ort, der durch Panduranga geweiht wurde. Baba selbst hatte die Gefährten seiner Kindertage das Pandari Bhajan gelehrt. Er schrieb auch andere Bhajan-Lieder und brachte sie den Kindern von Puttaparthi bei. Auf das Erscheinen des Herrn als Panduranga und auf seine Gefährtin Rukmabai auf den Chandrabhaga-Fluss, der durch die Verbindung mit diesem Ort heilig wird, auf die beschwerliche Reise zu Fuß, die die Pilger auf sich nehmen müssen, auf Hunger und Durst, die sie tagelang ertragen müssen, auf den ersten Anblick des Tempelturms, auf den Schauer, den man fühlt, wenn man die heilige Schwelle überschreitet. Viele der Lieder singt er auch heute noch, wenn seine Anhänger darum beten, Viele sind zum festen Bestandteil im Repertoire der Bhajan-Gruppen in den Dörfern der Umgebung geworden. Baba betrat den Tempel und führte seine Devotees herum, ein Gunstbeweis, den er so oft in der Vergangenheit als Panduranga in Menschengestalt gewährte. Er legte einen Hochzeitsschmuck aus Gold, ein Mangala-Sutra, das er auf der Stelle in seiner Hand erschuf, um den Hals von Rukmabai. Für diejenigen, die das einzigartige große Glück haben, mit Baba in seinem Wagen mitfahren zu dürfen, ist es himmlisches Vergnügen auf der ganzen Strecke, die ganze Zeit über. Sie können den Strom von Prema, Liebe, in jeder seiner Handlungen, in jedem seiner Worte miterleben. Ein Hirte, der auf den Hügeln Vieh hütet, wird herbeigerufen und bekommt Früchte. Ein blinder Bettler bekommt eine 5-Rupien-Note mit der Mahnung, sie nicht zu verlieren oder gar nur für Papier zu halten. Eine Frau auf dem Weg zum Wochenmarkt, die unter der Last auf ihrem Kopf schwankt, erhält Süßigkeiten und Geld. Die Blinden, die Alten, die Verstümmelten, die Kinder, die werdende Mutter, der strahlende Junge, allen wird ein bisschen von seiner Gnade zuteil. Für die Insassen seines Autos ist die Fahrt noch köstlicher. Baba singt Lieder im Marathi, Hindi, Tamil, Telugu und Englisch. Er provoziert und neckt mit Fragen, um zu lehren und schleichende Zweifel zu tilgen. Wir sehen ihn als wahrhafte Verkörperung der Glückseligkeit, frisch wie eine Blume zu jeder Stunde, als engsten Freund, als gründlichsten Gelehrten, als wahres Bild von Charme. Ganz plötzlich kann seine Gnade die Form eines Wunders annehmen. Als wir einmal von Hyderabad zurückkehrten, hielt der Wagen an einer Brücke über den Krishna-Fluss, weil einige unter uns um Süßigkeiten gebetet hatten, aus seiner Hand nur für uns erschaffen. Er ließ also das Auto anhalten und bat um einen Stein, den wir in seine Hand legen sollten. Wir wussten aber nicht wofür. Ein Stück Straßenpflaster von einem Haufen, der zur Straßenreparatur dort lag, wurde gebracht. Er sagte, »Bringt einen flachen Stein. Wie könnt ihr denn das da mit den Fingern in Stücke brechen?« und warf das Stück beiseite. Wir fragten uns, wozu er wohl einen Stein in Stücke brechen wolle. Ein flacher, dünner Stein wurde dann aber gefunden und gebracht. Er hielt ihn in der Hand und gab ihn sogleich zurück. Der Stein war zu einem flachen, dünnen Stück Süßigkeit geworden. Wir konnten es leicht mit den Fingern in Stückchen brechen und davon essen. Navaratri oder Dashara ist das Fest, an dem der ursprüngliche Impuls gefeiert wird, der das anfängliche Gleichgewicht ins Wanken brachte und zu all der göttlichen Täuschung führte, die man Schöpfung nennt. Das Jagat oder Universum stellt einen riesigen Bewegungsablauf dar, der die Ausgeglichenheit wiederzufinden sucht, die damals verloren wurde. Wenn einmal dieser Ausgleich erreicht sein wird, dann werden die Begriffe Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Vielfalt, Gewinn und Verlust, angenehm und unangenehm wieder verschwinden. Die drei Eigenschaften, Sattva, Rajas und Tamas, das Ruhige, das Aktive und das Träge, beeinflussen das Bewusstsein, und deshalb gibt es die drei Formen Mahakali, Mahalakshmi und Mahasaraswati, die jede 3 Tage lang während des 9-tägigen Festes verehrt werden. Mit ihrer gnädigen Hilfe können wir Gleichmut erlangen. Baba eröffnete die Feierlichkeiten 1965 mit den Worten: An Dashara feiert man den Sieg der Kräfte der Rechtschaffenheit über die Kräfte des Bösen. Sie konnten deshalb die Oberhand behalten, weil Parashakti, der dynamische Aspekt des Göttlichen, die Kraft, die Gott in all diese Vielfalt verwoben hat, ihnen zu Hilfe kam und ihnen Macht verlieh. Weiter sagte er, indem er sich auf die Invasion Pakistans in Indien bezog, die gerade mit einem von der UNO ausgehandelten Waffenstillstand geendet hatte: Dieses Land musste mit den Kräften des Unrechts fertig werden, und Parashakti hat es vor Schmach und Niederlage bewahrt. Baba sprach über die Aufregung, die viele wegen des Krieges an den Grenzen befallen hatte, und die Befürchtungen, dass Dajara von Baba abgesagt werden könnte, wie es in Mysore und anderswo geschehen war. Trotz der Hindernisse, sagte Baba und bezog sich dabei auf die bis zuletzt andauernden verzweifelten Bemühungen der nationalen Vertreter im UNO-Hauptquartier und die bis zur letzten Minute ungewissen Aussichten auf Frieden, trotz der Hindernisse sind die Kampfhandlungen eingestellt und der Frieden wiederhergestellt worden. Und Baba fügte hinzu, dies ist ein weiteres Beispiel der Gnade, die aus Prashanti Nilayam fließt. Dies ist die Art und Weise, wie Wunder sich auswirken. Es war der Wille des Herrn, der noch rechtzeitig den Ausschlag gab. Am ersten Tag von Dajara feiert das Satya Sai Hospital seinen Jahrestag und Baba spricht über die physischen und geistigen Grundlagen der Gesundheit. Diese Vorträge befassen sich mit den psychosomatischen und den noch tiefer liegenden Ursachen von Krankheit und stellen wertvolle Lehren für praktizierende Ärzte dar. 1965 sprach er zum Beispiel davon, dass ein schlechter Gesundheitszustand eine soziale Folgeerscheinung ist, denn die Kranken und Leidenden sind Glieder am selben umfassenden Organismus. Er sprach sich auch dagegen aus, dem Körper gegenüber zu asketische Ansichten zu haben. Abscheu gegenüber irgendeinem Teil der Schöpfung ist falsch. Alles ist Gottes Werk, ein Beispiel für seine Herrlichkeit, ein Hinweis auf seine Majestät. Er empfahl angemessene Sorge für den Körper als einem Werkzeug, um Befreiung zu erlangen. Er ist gegen Verweichlichung und Verwöhnung. Wenn ihr glaubt, ihr wäret der Körper, dann wird er von euch mehr Nahrung und in größerer Vielfalt verlangen, mehr Sorge um die äußere Erscheinung, mehr Sorge um Bequemlichkeit. Ein Großteil der Nahrung, die heutzutage verzehrt wird, ist überflüssig oder sogar schädlich. Der Mensch kann sehr gut mit viel weniger auskommen und lebt dabei noch gesünder. Baba wandte sich auch gegen die modernen Kommunikationsmittel, die die Leute in Unzufriedenheit, Verzweiflung und Rastlosigkeit treiben. Die Menschen werden ängstlich und fürchten sich vor Dingen, die sie nicht verstehen. Sie können sie weder umgehen noch ändern. Das Radio, die Zeitungen, das Kino, alle schüren unter den Leuten Unruhe über ihre Gesundheit, ihren Lebensstandard, ihre soziale Sicherheit und den Frieden der Nation. Jede Stunde des Zuhörens oder Lesens bedeutet eine Zusatzdosis von Angst. Vergnügung ist zum allgemeinen Ziel erhoben worden und daraus folgt ein Großteil der Frustration und Verdrängung. Die Menschen leben und sterben und wissen nicht, was ihnen entgangen ist. Die Gesellschaft fürchtet sich vor ihrem eigenen Schatten, vor ihrer unterschwelligen Unzufriedenheit, ihrem unterdrückten Aufruhr. Furcht ist die wichtigste Ursache von Krankheit. Und deshalb versucht Baba, den Glauben zu erneuern, damit die Furcht verschwinden möge. Statt an Pillen glaubt lieber an die Vorsehung. Statt auf Arzneien vertraut besser auf Gott. Sucht Hilfe im Gebet, in spiritueller Übung, Sadhana, Wiederholen des heiligen Namens, Japam, und in Kontemplation, Dhyanam, nicht bei Injektionen. Dies sind die Vitamine, die ihr braucht. Keine Tablette ist so wirksam wie Ramanam. Macht euch auf den Weg der Glückseligkeit, Ananda, des Sadhana, der zu Frieden, Glück und Gesundheit führt. So ruft uns die göttliche Stimme. An jedem Dajara-Fest veranstaltet Baba jetzt ein siebentägiges Opferfest, das die vedischen Verheißungen und das vedische Bewusstsein der Universalität, der Allgegenwart des Göttlichen, gebührend zur Geltung bringt. Vor den Augen all der Tausende von hingebungsvollen Gläubigen wird die Sonnenanbetung, die Bilderverehrung, die Heiligung des Feuers, die Kontemplation des Gestaltlosen und die feierliche Aufzählung der Herrlichkeiten der verschiedenen Manifestationen Gottes, die Namen und Gestalt tragen, vorgenommen. Beim wichtigsten Augenblick, dem Abschlussopfer der zeremoniellen heiligen Gegenstände in den angefachten Flammen, war der Gouverneur von Andhra Pradesh, Dr. Pattam Thanupillai, anwesend. Später eröffnete er das Shanti Vedika, ein Mantap im klassischen Stil mit 8 Säulen, die Fresken der Gitopadesh-Szene und einer Szene aus dem Ramayana sowie des Shivalinga und des Pranava, von wo aus Baba zu der großen Menschenmenge bei besonderen Gelegenheiten Ansprachen hält. Der Gouverneur hatte den Vorsitz bei einer anderen Veranstaltung, bei der er auf Veranlassung Babas 4 hervorragende Gelehrte aus Andhra Pradesh, Mitglieder der Vedischen Akademie, durch die Verleihung von goldenen Armbändern ehrte, die als Zeichen unbestrittener Meisterschaft in der schastrischen Lehre getragen werden. Der Geburtstag Babas bot Zehntausenden Gelegenheit, ihre Verehrung zum Ausdruck zu bringen und ihrerseits Babas Gnade zu empfangen. Versucht nicht, meine Gunst zu erlangen durch das Opfern von Blumen, die welken, von Früchten, die verfaulen, von Blättern, die verdorren, noch von Wasser, das verdunstet. Bietet mir etwas Göttliches an, wenn ihr das Göttliche wollt. Wahrheit, rechte Lebensführung, innerer Friede, Liebe, Satya, Dharma, Shanti, Prema, diese sind göttlich, sagte Baba. Baba schätzt es nicht, wenn das gefeiert wird, was man seinen Geburtstag nennt. Er ist darauf bedacht, dass wir lieber den Tag feiern, an dem er in jedem von uns geboren wird, oder, um es noch deutlicher zu sagen, an dem wir erkennen, dass er der innerste Kern eines jeden von uns ist. Und so benutzt er die Geburtstagsfeierlichkeiten dazu, von den unerfahrbaren Tiefen seines Mysteriums diejenigen etwas ahnen zu lassen, die sich einbilden, es ergründet zu haben.
You are
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten in der 5. Folge Auszüge aus dem 2. Band Satyam Shivam Sundaram. Im nächsten Monat setzen wir diese Sendereihe fort. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.